Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wolf on Tour Podcast. Ich habe heute einen besonderen Gast bei mir und es ist auch ein bisschen eine besondere, außergewöhnliche Folge. Und zwar ist der liebe Martin Hess bei mir. Und Martin und ich kennen uns schon relativ lange. Ich müsste überlegen, das erste Meeting war, glaube ich, damals beim Rüdiger. Bei der Klinik verglichen, ja. Das war so 2010, 11.
Ich glaube fast sogar früher.
Noch früher? Ja. Also wir kennen uns schon eine Weile. Ja. Und der Martin ist ein ganz, ganz langer Mitstreiter bei Milon über viele, viele Jahre. Und der Martin hätte eigentlich schon vor 6 Jahren in Rente gehen sollen. Ziemlich genau, oder?
Ziemlich.
5,5, 6 Jahre.
31.12.2020 war Deadline, genau.
Genau, und dann habe ich ja da so bei Milon den Job übernommen und dann habe ich es geschafft, den Martin immer so Jahr für Jahr nochmal für 5, 6 Jahre zu überreden, mit uns weiterzugehen. Und jetzt ist es endgültig soweit, dass du deinen wohlverdienten Ruhestand angetreten bist. Und ich wollte gerne mal dem Martin heute so ein bisschen die Bühne geben, in meinem Podcast, weil der Martin einfach eine unglaublich lange Erfahrung hat im Vertrieb, besonders im Milon-Vertrieb, im Pfeif-Vertrieb. Und ich glaube, man kann einfach von jemandem wie dir immer irgendwie was lernen. Und ich will natürlich auch ein bisschen alte Geschichten hören. So, wie waren die Anfangsjahre? Wie ging es los? Wie habt ihr früher in den ersten Jahren Milon verkauft? Und all diese Dinge, da hast du bestimmt ein paar nette Schwenke aus der Jugend zu erzählen.
Absolut.
Martin, schön, dass du da bist.
Gerne, vielen Dank für die Einladung.
Und ich freue mich auf eine entspannte Unterhaltung mit dir. Wo fangen wir an? Wollen wir anfangen, wie wir uns kennengelernt haben?
Das wär gut.
Weil du hast ja. Auch das, ne, der Martin hat extrem viel dazu beigetragen, dass die Dinge so sind, wie sie heute sind. Weil, wenn wir zurückgehen in der Geschichte, die Kooperation mit Milon, dass wir mit Pfeif, mit Milon zusammengearbeitet haben, die hast du angestoßen damals.
Das stimmt,
wenn ich mich richtig erinnere. Du kanntest damals den Richard Hauser gut, du warst bei Milon voll drin, du kanntest aber auch den Lutz schon gut, kanntest Pfeif gut, wo alle anderen gar keine Ahnung hatten, dass es da sowas gibt, ne? Und wenn man da mal jetzt die Geschichte weiterspinnt, die jahrelange Kooperation mit Milon, dann der Verkauf von Pfeif an Milon, dass ich dann mit in die Geschäftsführung bin. Also viele Dinge, wie die jetzt so kamen die letzten Jahre, wären ohne dein Zutun wahrscheinlich so nie zustande gekommen.
Das stimmt. Das war, mir war es immer ein Herzensbedürfnis, ne? Was gut ist, muss zusammengehören. Das war immer mein Credo. Und so haben wir das einfach Step by Step entwickelt. Und ich bin einfach dran geblieben in dem Thema, ne? Dass es irgendwann mal zum großen Schulterschluss kommt.
Ja. Aber das war damals ja, und ich glaube, das war gerade die Zeit, wo Flex aufkam, gell?
War zeitgleich, klar.
War das erste Mal Wettbewerb auch. Wo die dann so auf den Markt gekommen sind damals mit Rudi, Mario und so weiter. Und aus dem Zug raus, glaube ich, war es dann so, dass der Richard dann geschaut hat, was gibt's denn noch? Und dann hast du uns ins Spiel gebracht, ne?
Genau, also Richard hat mich tatsächlich angerufen und hat gesagt, Martin, es gibt da Flexgeräte, ne? Muskellängentraining, das könnte doch super interessant sein für uns. Da sage ich, vom Inhalt ja, von den Geräten nein, denn es gibt Pfeif. Ja. Und wie gesagt, ich kenne
so
Lutz.
So kam das, ja.
Ja, genau. Ich kannte Lutz ja, wir haben zusammen eine Tennisvergangenheit gehabt. Ja. Und insofern habe ich das immer peripher mitgekriegt, was er gemacht und getan hat. Und dann habe ich da natürlich erstmal bei Richard Hauser interveniert. Und so kam das dann Step by Step, dass wir uns zusammengesetzt sind. Damals war Rainer Reusch noch mit an Bord. Ja.
Und das war eben mein Rüdiger. Wie heißt der Rüdiger mit Nachnamen?
Wörnle.
Der Wörnle, genau.
Rüdiger Wörnle in der Mooswald-Klinik.
Mit der Mooswald-Klinik. Genau. Und da haben wir uns bei ihm getroffen. Der hatte, glaube ich, damals sogar schon Pfeif, gell? Oder war kurz davor, Pfeif zu kriegen. Das hast du ihm, glaube ich, vermittelt auch.
Das ist auch eine lustige Geschichte. Rüdiger hat weiß jetzt nicht mehr genau den Inhalt, von einer großen Veranstaltung gehabt und da hat er gefragt, ob wir irgendwas ausstellen können. Und dann haben wir ein Five All-in-One hingestellt und das hat er dann gleich behalten, ja.
Ja. Und für die, die jetzt nicht so tief drin sind in dem ganzen Milon Five-Thema vielleicht, also der Richard Hauser war mein Vorvorgänger, wenn man so will. Ja. Also der vorm Udo Münster hat der, ich glaube auch so 4, 5 Jahre lang, oder?
Ja,
hat der Richard Hauser so 4, 5 Jahre lang die Geschäftsleitung gemacht bei Milon und der hatte dann damals zum ersten Mal Interesse und es war halt auch noch eine Zeit, wenn ich mich da so zurückerinnere, da waren wir mit Five ja noch so klein und unbedeutend, also da konnten wir gerade so davon leben in dem Zeitraum, eigentlich noch nicht mal wirklich, also in der Zeit habe ich noch die Praxis gemacht, der Christoph hat noch die Schreinerei gemacht, also noch Küchen eingebaut teilweise nebenher und der Lutz hatte sein Studio natürlich noch.
Klar.
Und da war Milon für uns noch so der heilige Gral am Himmel, ne, so irgendwie, wo wir uns gar nicht vorstellen konnten, dass so eine große Firma sich überhaupt für uns interessiert, jemals was mit uns machen wollen würde. Deshalb erinnere ich mich noch sehr gut an diese ersten Meetings. Da saß ich so mit dabei wie ein Schulbub, wenn dann die Großen geredet haben. War eine sehr, sehr spannende Zeit. Da hast du auf jeden Fall viel beigetragen, weil daraus ist dann die erste Kooperation. Ich weiß, Milon wollte dann damals den Vertrieb für uns übernehmen. Das haben wir damals nicht gemacht, was, glaube ich, auch die richtige Entscheidung war. Wollte damals nämlich der Richard exklusiv Five vertreiben. Das wäre wahrscheinlich für uns nicht so gut gewesen. Aber wir haben dann ab da sehr stark zusammengearbeitet. Und dann weiß ich, da haben wir dann die ersten Netzwerke zusammen gemacht. Ich glaube, das erste Netzwerk mit dir war im Gymnasium.
Stimmt, Rastatt.
Gymnasium in Rastatt.
Genau.
Grüße gehen raus. Bis heute ganz tolle Kunden. Die haben dann Five recht spät gekauft, sind aber mittlerweile extrem gute Umsätze. Sehr erfolgreich.
Ja.
Und so verbindet uns einfach echt schon eine lange Historie, gell?
Absolut, absolut, ja. Aber das war in der Tat, glaube ich, den ersten hochoffizieller Auftritt von dir bei einem Milon-Netzwerk, genau.
Ja.
Und ich habe das schon immer von mir aus gepusht, den Netzwerk-Gedanken. Und ja, das war die allererste Aktion, ja.
Ja, und das war für uns, muss man schon sagen, also mit Milon zusammenarbeiten und dann eben auch die Möglichkeit zu haben, auf den Netzwerken, ich habe die damals Milon Winners hießen die.
Richtig, ne? Milon Winners,
ja. Auf denen sprechen zu dürfen, war für uns ein extremer Beschleuniger, weil das konnte ich schon immer ganz gut. Und dann war ich ja eben bei dir viel, aber dann auch bei Marc.
Ja.
In NRW haben wir da dann wirklich NRW aufgerollt. Ne? Der hat mir da viele Türen geöffnet, aber auch mit dem David im Osten damals, da hat er noch nicht das Nordgebiet gehabt, sondern eher östlich. Mit Markus Treutlein, also überall waren wir dann präsent und haben auf den Milon Winners mitgesprochen. Und die Milon Winners waren zu der Zeit halt echt schon eine Hausnummer im Markt, so als Netzwerk, wo man hingeht. Und da haben wir mit Horst Welz natürlich ganz viele Netzwerke gemacht. Also mit dem Dieter, das war schon eine tolle Zeit. Und das war für uns definitiv auch rückblickend eine ganz wichtige Zeit, um im Markt uns zu etablieren. Also ohne diese Kooperation, sage ich immer ganz offen, war auch mit ein Grund, dass ich später meine Entscheidung so getroffen habe, zu Milon zu gehen, die Firma Milon zu verkaufen. Weil der Erfolg von Five hing schon ganz viel auch mit an diesen Entscheidungen. Also man profitiert schon immer sehr davon, an der richtigen Zeit, am richtigen Ort und die richtigen Leute. Und wenn dann ein paar Leute hast, die dir helfen. Und natürlich war das nicht alles ganz uneigennützig. Also Milon hat ja auch davon profitiert. Aber das war schon ein wichtiger Meilenstein für uns als Firma.
Absolut, absolut.
Definitiv.
Und wir waren da ja auch, sage ich mal, mit Milon ein bisschen Vorreiter in der Branche. Gerade dieser Total. Netzwerkgedanke, ne? Das hatten alle Mitbewerber nicht so auf dem Schirm.
Heute machen es alle, ne?
Und heute
findest du keinen freien Termin mehr, weil richtig, jede Firma irgendwie richtig, was macht.
Genau, ja.
Das war schon so ein Milon-Ding, definitiv, ja.
Ja. Nee, und so ist das Zug um Zug gewachsen, das ganze Thema, ja.
Krass. Wann hast du bei Milon angefangen?
Also wenn ich mich jetzt recht erinnere, sind es jetzt, glaube ich, summa summarum 21 Jahre.
Boah. Das heißt, das war im Jahr 2000?
Ja, irgendwie 2002, 2003, so in der 2004, so in der Größenordnung, ja.
2003 habe ich Abi gemacht, Martin. Ja.
Ach, hättest es jetzt nicht sagen müssen, jetzt wird mir gerade wieder mein Alter bewusst, ja.
Dafür bist du jetzt Privatier und ich nicht.
Okay.
Alles hat Vor- und Nachteile, Martin.
Stimmt.
Alles hat Vor- und Nachteile, Martin. Okay, da hast du also die ganze Zeit, hilf mir ein bisschen, weil das ist ja die Zeit, wo ich noch nicht so da habe ich Milan nur von außen gekannt, als Kunde, wenn man so will, weil ich im Lutz gearbeitet habe und da Rudi natürlich schon viel Milan hatte in den Rückgrat Freiburg und so weiter, was wahrscheinlich du ihm verkauft hast, oder?
Da bin ich im Prinzip in den Anfängen dazugekommen. Also es war ganz, ganz spannendes Thema. Rudi Blüdemann hatte schon Milan und Mario Görlach hat lang dafür gekämpft, dass es noch einen zweiten Standpunkt in Freiburg gab, das Fitness-Gym. Und Roland Kaltenbach kannte ich jetzt zufällig.
Genau.
Zufällig kannte ich ihn sehr, sehr gut. Und so habe ich Mario kennengelernt. Denn Roland sagte zu mir, Martin, ich habe das und das gekauft und da kommt da der Mario und der schult es, ne? Hör dir das mal an, ich finde es eine visionäre Idee. Man muss da dazu sagen, da gab es keine 50 Zirkel in ganz Deutschland.
Ja, krass, ne?
Ja, ja, ja.
Und in der Zeit hat ja Mario noch alle Schulungen selber gehalten.
Ne? Alles selbst gemacht und das war auch der Punkt, weil er zum Roland sagte, er braucht Unterstützung im Vertrieb, weil er fährt von Pontius zu Pilatus, ne, wie ein Geisteskranker durch die Republik. Und Roland sagte, Moment, da habe ich einen Freund. Und ach, so witzig. So ist die ganze Geschichte
entstanden. Du kamst entstand. Über Roland zu Milan?
Ja, 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 ja.
Alter, wie geil.
Also ich habe dann Mario, ich habe mir die 2 Tage Schulung dann auch angehört und um es einfach noch mehr zu verstehen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube an diese Idee, ne? Und Mario sagt, ja, er braucht Unterstützung, ne? Damals war noch der Herr Mielich selbst natürlich der Inhaber und Jürgen Decker war damals
Geschäftsführer.
Und dann habe ich Mario meine Unterlagen mitgegeben und so ist dann die Geschichte entstanden.
Ist das witzig.
Ja.
Krass. Ich glaube, das wissen heute viele gar nicht mehr oder können sich es gar nicht vorstellen, weil wir haben jetzt ja eh auch gerade so ein bisschen einen großen Generationenwechsel, finde ich. Also ich bin jetzt ja mittlerweile schon fast ein Urgestein der Branche mit meinen irgendwie 20 Jahren da was machen. Und man merkt ja jetzt, wie so viel Wechsel entsteht und viele junge Nachkommen, für die einfach jetzt dieses Thema elektronisches Training so selbstverständlich ist. Es ist halt da, ne? So, da gibt's Milan, da gibt's E-Gym, da macht irgendwie Techno-Gym noch was und so. Und ich glaube, die meisten wissen gar nicht mehr, warum es das heute überhaupt gibt. Also ich sag mal, ich würde behaupten, felsenfest, hätte ein Mario das damals nicht mit seiner Vehemenz eben auch bereit zu sein, alles selber zu machen, jede Schulung, jeden Verkauf, dann noch die Produktentwicklung mit Mielich zusammen anschieben und so weiter und so fort, dann gäbe es das heute alles gar nicht.
Unter Garantie. Also das ist de facto so, ne? Miha damals, ne, die haben so gut überhaupt nichts verkauft.
Nee, es der Mielich halt ist halt ein genialer Ingenieur bis heute.
Super.
Also die ersten Geräte, die er gebaut hat, muss ich sagen, biomechanisch Champions League bis heute. Die Basic-Geräte laufen ja bei vielen Kunden jetzt noch. Also Mielich, geilster Typ ever, aber verkaufen konnte er gar nichts.
Null.
Aber ja, gar nichts.
Aber wirklich, aber ganz und gar nicht. Ne? Und für ihn war es natürlich auch mehr als ein Sechser im Lotto, dass Mario die Geschichte kennengelernt hat, ne? Und die Geräte. Also ohne Wenn und Aber. Ne? Und meine, er war schon immer ein genialer Erfinder. Ich habe auch noch eine ältere Geschichte, weil er hat auch mit die beste Tennisballwurfmaschine erfunden. Das war schon eine Ballwurfmaschine, wo der erste Ball Longline kommt, der zweite Cross, das gab es damals noch überhaupt nicht im Markt. Ich habe bei mir in der Tennisschule auch damit gearbeitet.
Geil.
Super, und so kam ich dann wieder dahin. Er sagt, Miha, das sagt mir doch was.
Das kenne ich doch.
Und das machen sie Geräte, unglaublich. Ne? Und ja, so war das der Ursprung. Ja,
ja, Wahnsinn, du würdest dich wundern, wie viele Leute heute im Service anrufen, weil diese Maschinen immer noch im Betrieb sind.
Klar.
Also der hat für die Ewigkeit entwickelt, ne?
Absolut.
Also das ist
absolut.
Manchmal auch unser Nachteil, wenn die Leute immer noch die Basic-Geräte behalten wollen.
Also mir bis zu meinem letzten Tag mehr oder weniger begegnen mir die Dinger auch immer noch, ne? Wo ich dann vor 16, 18 Jahren mal verkauft
Wahnsinn,
habe.
Wahnsinn, oder? Ja. Und die Kunden sagen, wir kaufen mal neu. Nö, warum? Läuft doch super.
Läuft doch super, ja.
Ja, krass. Krass, krass, krass. Ja, das da hast du ja wirklich. Und sag mal, wer war damals schon da? Also der Marc war damals auch schon, oder? Oder
der kurz kam nach mir. Der kam alle.
Aber nicht so lang nach dir, oder? Nicht,
halbes, dreiviertel Jahr würde ich so ungefähr tippen, ja.
Weil der Marc hat ja extrem jung auch angefangen,
Miha zu verkaufen. Ja, brutal, ja.
Oder also, Miha zu verkaufen.
Genau, da war die Geschichte so, der erste Vertriebsmann neben Mario, der kam, war Rainer Reusch.
Mhm.
Und der Marc war der Ziehsohn
vom Rainer.
Vom Rainer Reusch, ne, die auch schon Software zusammen gemacht haben.
Ja.
Rainer war Technogym und Marc hat für eine Softwarefirma gearbeitet.
Ich glaube, der Marc hat für eine Softwarefirma,
ja. Und so haben die sich kennengelernt, ne, und das war wie so ein bisschen Ziehsohn für den Rainer, ne. Und wie gesagt, ja, ich war der erste oder beziehungsweise dann der zweite Vertriebler und dann, halb dreiviertel Jahr später kam dann Marc schon mit dazu.
Ja, krass.
Aber da gibt's Geschichten, ne? Also
hau raus.
Ich werde nie vergessen, die erste Medica ist ja die größte Medizinmesse. Da waren wir alles in allem 5 Mann.
Die komplette Company.
Die komplette Company war dort vor Ort, ne? Und Jürgen Decker hat die Dinger selbst festgeschraubt und, ne? Also wirklich ganz von der Pike auf, ne? Und Getränke hat jeder einen Kasten Sprudel mitgebracht. Also wir hatten kein Catering, wir hatten gar nichts, ne? Ein so ein Besprechungstisch, ne? 4 Stühle und das war unser Stand.
Und wahrscheinlich auch erstmal nichts verkauft, oder? Gute Gespräche gehabt.
Nicht mal das. Wir wurden mit Nichtbeachtung bestraft, mehr oder weniger. Aber es gab natürlich schon der und der und der, ne? Und und es hat sich sukzessive entwickelt. Also klar, in meiner Anfangszeit auch, ne, da war so das Credo, Martin, diesen elektronischen Krempel brauchen wir nicht, wir brauchen Eisen. Also habe ich 2 Jahre natürlich gehört, hier und da mal, ne, und wirklich auch ein paar Vorreiter in der Branche haben dann mal, Gott sei Dank auch zu meiner Anfangszeit, ne, dass es nicht nur Frusterlebnis war, auch schon zugeschlagen, genauso an die Philosophie und die Vision geglaubt. Und und dann hat es eine Eigendynamik angenommen, die auch völlig unerwartet war. Ne.
Ja, krass, ne? Es gab ja wirklich eine Zeit, sage ich jetzt als Beobachter von außen, wo ihr die Geräte nur verteilt habt, oder?
Na klar.
Also das war wie Porsche verkaufen, oder? Das war so
fast noch besser, ja.
Du willst es haben, ja, so ja. Finanziert. Also eigentlich wart ihr ja nur, ihr musstet nur die Finanzierung hinkriegen, so ungefähr, oder?
Richtig, ja, ja, ja. Aber es
war jeder wollte es haben.
Ja, war halt aber auch da noch in der guten Zeit, ne, wo Fitnessstudios auch wirklich auch liquide waren. Ne? Also ich habe da auch Dinge erlebt. Wir haben Kunden dann weil es ging ja darum, eine Finanzierungszusage zu bekommen. Ne? Da habe ich auch mal einen Kontoauszug geschickt bekommen, ja. Mhm. Und ich sage, okay, ja, das geht, ne? Das können wir bedenkenlos tun.
Können wir machen,
ja. Und so war das halt wirklich in den Anfangszeiten, ja.
Aber lassen Sie mal ein bisschen zurückgehen in die Zeit, wo es noch ein bisschen schwieriger war. Wer waren so die ersten Leute? Also was für ein Typ Unternehmer war am Anfang, weil es ist echt so krass, wie gleich das ist zu Five, ne? Also ich erinnere mich genau zurück, wie halt die ersten Leute so diese Innovativen der Branche waren, ne? So die dann gesagt haben, ich probiere das jetzt mal, wo alle noch gesagt haben, ihr mit eurem Holzgeraffel. War das bei Milon am Anfang auch so?
Absolut, ich meine, ich hatte das Riesenglück eben, dass die Rückgratgruppe schon da war und da haben natürlich auch schon viele auch drauf geschaut. Mhm. Und was für mich witzig war, unser guter Freund und Kooperationspartner Thomas Kelbling war mit unter meinen 5 ersten Kunden.
Ah, war der Thomas so früh ein Milon-Kunde auch?
Ja, ja. Und witzigerweise, er ist ja auch Quereinsteiger in der Branche gewesen.
Er kam, glaube ich, aus der Schuhindustrie.
Der kam aus der Schuhindustrie, ja. War ansässig in Pirmasens, genau. Und war halt sehr sportaffin und seine Frau auch. Und hatten dann die Möglichkeit, in einem alten Kasernengebäude ein Studio zu integrieren. So eine Immobilie habe ich überhaupt noch nie gesehen. Ne? Das war ein Rundbau. So im Halbkreis und dann gingen 12 Zimmerchen rechts und links weg. Und ich sagte, da machst du ein Studio? Ja, ja, das macht er. Ich mache in die Gänge, mache ich eine schöne Galerie. Ne? Und hier, Raum 1, kommt der Milon-Zirkel rein. Und das war damals natürlich auch noch basic. Ja. Und so gibt es ein paar wirklich die, klar gab auch Branchengrößen. Sagen wir mal, jetzt Jens Petri war auch mit in der ersten Stunde mit dabei. Frank Weber.
Der hat aber auch nie mehr was nachgekauft.
Das ist das einzige Problem an dem Kerl. Ja,
Jens,
das,
Grüße gehen raus. Ja, genau, kauf endlich mal wieder was.
Ja. Aber er ist einer von den Old Buddies genauso, ja. Und dann auch witzig ist zum Beispiel auch Tim Josko, mittlerweile am Steuer. Ne? Und sein Vater hat
auch einer der ganz frühen.
Ganz, ganz frühe, ne, in der Tennishalle unten im Keller, das erste Studio. Ne?
Die waren auch bei Five sehr früh dran.
Okay,
ja. Die haben auch uns früh unterstützt, ja. Und die waren auch bei mir bei allen Fortbildungen. Die haben dann selbst das Behandeln, Triggern gelernt und so bei uns. Die sind wirklich tief eingestiegen. Und ich freue mich immer, wenn ich einen Tim treffe.
Absolut.
Den
absolut,
Vater habe ich lange nicht mehr getroffen, aber die sind echt
aber sind auch immer
geiles noch im Familienunternehmen.
Ja, super, super klasse. Ja. Ne? Und ein toller
Nachbar. Tolles Studio auch, muss man sagen.
Und ja, der Neubau, oder was jetzt ist auch nicht mehr so neu, aber immerhin. Ne? Und haben so ihre ganz eigene Philosophie. Wir sind Familienunternehmen, ja. Wir sind für unsere Mitglieder da. Ne? Machen und tun für die Mitglieder alles und deshalb auch erfolgreich. Ja. Mhm.
Und welche Region, also klar, du weißt natürlich Süddeutschland hauptsächlich, aber ja. Welche Region waren so hauptsächlich die ersten Kunden? War das eher Süddeutschland oder wo das, hast du so ein bisschen den Blick, wo es sonst noch so richtig losging?
Es war ganz, ganz punktuell.
Meine Mario ist ja überall hingefahren damals,
oder? Dem war es Schnurzpiepe, ne? wo es war. Insofern war es schon gleich geordnet. Ne? Also wenn man gerade an die alten Kempen denke, ne? Wie Marc Wiesner, Markus Treutlein, die jetzt ja auch schon ja kurz vor der 20-Jahre-Grenze sind, mehr oder weniger. Ja, ja. Ne? Die haben auch vom Tag 1 an auch schon gute Umsätze getätigt, ne? Und waren da schon erfolgreich. In der Natur der Sache war natürlich.
Horst Wels war stark damals, ne? Auch Süddeutschland.
Ja, genau. Großraum Stuttgart.
Den konnte ich leider nicht so überreden wie dich. Der hockt lieber auf Malle. Grüße
gehen raus. Ja, genau. Das stimmt natürlich.
Den hätte ich auch gerne nochmal ein paar Jahre mitgezogen, den Horst, ja. Aber der wollte wirklich nicht mehr.
Das stimmt.
Schade.
Ja, schade, ja.
Ich habe immer wieder mal Kontakt zu ihm, dem geht's richtig gut da auf Malle.
Der fühlt sich sehr, sehr wohl, ja.
Aber absolut, der hat seine Entscheidung getroffen. Wobei, der arbeitet ja immer noch wie ein Bekloppter. Er hat jetzt irgendwie da sein ganzes Studio außenrum, das ganze Areal entwickelt und weiß ich nicht, was alles der macht, Immobilien viel und so.
Ja, genau.
Also sind ja alles die gleichen Verrückten.
Ja.
Ja, geil. Und kannst du sagen, was so aus deiner Erinnerung dann irgendwie so dieser Punkt war, wo es dann plötzlich so, ich sag mal, jetzt sind wir ja in so einer Normalität wieder, also jetzt ist Verkaufen, also wir machen alle tolle Umsätze, der elektronische Markt ist riesig geworden insgesamt, also absolut. Hätte man sich damals nicht vorstellen nicht mehr, können, ja. Also wenn man es, glaube ich, alle Firmen zusammennimmt, dann reden wir bestimmt von weit über 100 Millionen, die im Jahr umgesetzt werden.
Ja.
Was ja schon krass ist, raus aus dieser Idee, die keiner haben wollte,
ja.
Ne, mielig. Aber kannst du für dich noch so festmachen, wann der Zeitpunkt war, wo es so ein bisschen ein Selbstläufer wurde? Also wo es dann so erfolgreich wurde, wo es dann nicht mehr so zäh war und von Kunde zu Kunde, sondern wo dann die Zeit war, an die ich mich schon echt gut erinnere, wo ihr so einen Höhenflug hattet?
Also das würde ich sagen, war so in meinem dritten Jahr etwa, als ich dabei war.
Aber was da passiert? War das einfach, weil es dann so viele erfolgreich wurden damit oder was war es?
Es war natürlich, es ging wie ein Lauffeuer durch die Branche. Ne? Und die Branche ist ja untereinander sehr, sehr gut vernetzt. Jeder hat ja, ist in irgendeinem Netzwerk mit drin, wo man sich getroffen hat. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, wenn es einer gemacht hat. Und was natürlich revolutionär war, wir haben ja nicht nur Geräte verkauft, sondern ein Konzept mit dazu verkauft und einfach da Zusatzumsätze generiert.
Ich glaube, das war auch so der Knackpunkt.
Und das war natürlich der absolute Beschleuniger. Ne? Das war noch nie da gewesen in der Branche, dass man einfach sagt, okay, wenn du den Zirkel benutzen möchtest, ne, gibt es einfach eine Zusatzgebühr. Und das haben sie auch alle eins zu eins umgesetzt. Und so habe ich gesagt, ach, plötzlich Zusatzeinnahmen, oh, zum ersten Mal verdiene ich mit Neuanschaffung gleich vom Tag 1 an neues Geld, muss nicht erst neue Mitglieder aufbauen, sondern es ist, sage ich mal, die Refinanzierung ist schon vom Tag 1 an mehr oder weniger gedeckelt und deshalb natürlich einen Riesenbeschleuniger gegeben. Und da gab es dann natürlich super Geschichten, ne? Bis hin, dass du in der Kneipe auf dem Bierdeckel einen Zirkel unterschrieben hast oder mich haben Kunden angerufen und sag, sind Sie der Herr Hessen? Dann sage ich, ja, der bin ich. Ja, wir brauchen so einen Milon-Zirkel. Das ist ja auch, das freut mich aber sehr. Lassen Sie uns doch einen Termin ausmachen. Ich komme gerne bei Ihnen vorbei und erkläre Ihnen das Konzept, ne, weil es sind nicht nur Geräte, es ist auch ein Konzept mit dabei. Nee, brauchen wir nicht, wir kaufen jetzt. Also krass. Völlig irre, ja.
Also ich kann euch sagen, heute ist das nicht mehr so. Ja. Seltenst. Sehr seltenst, ja. Wobei, ich muss sagen, wir haben ein paar Kunden, die wirklich per WhatsApp bestellen oder so. Das Parkier-Account, sie sagen, du, ich eröffne da und da neu. Wir brauchen wieder die gleiche Geschichte wie immer. Aber im Normalfall ist es nicht ganz so einfach.
Nein, absolut, ja. Also das war auch mehr punktuell, so diese ganz extremen Geschichten, logischerweise. Ne?
Aber ich muss auch sagen, Martin, jetzt wieder aus meiner Perspektive von weiter außen zu der Zeit, ich habe viele Betreiber kennengelernt. Zum Beispiel, ich meine, der Georg Breitenreuther zum Beispiel hat sowas zu mir gesagt, der hier in Rottweil Milon hatte, schon ganz früh. Und dann später auch Pfeif, der hat gesagt, mit Milon habe ich zum ersten Mal Geld verdient und so. Also es hat viele wirklich auch dann zum ersten Mal erfolgreich gemacht. Also Absolut. Das war damals schon wirklich, wie du sagst, ein Gamechanger. Sag mal, hat solche Sachen, also kommt dieses Konzept bei Mario aus der Feder? War das seine Idee dann damals auch? Weißt du das noch?
Absolut.
Schon,
Absolut.
Oder?
Das war, da war er das schon war echt,
da war es hat vorher wirklich niemand gemacht.
Niemand gemacht. Das ist
schon
ne?
ein Fuchs, der Typ, du echt.
Ja, also auch mit seinem eigenen Studio, ne, da hat er das dann umgesetzt. Und
ein P1 in Ulm.
Genau, und er sagt da, der ein oder andere wollte keinen Zusatzbeitrag zahlen. Er sagt, schau, da hat der Maurer ein Loch gelassen, kannst gehen, ja. Und aber die anderen
fanden es alle. Der war ja früher alle, Hardcore,
ja,
oder?
Hardcore. Absolut. Und ja, aber es, also wir hatten auch kein Ausfall in dem Sinn, also der das Konzept nicht umsetzen konnte. Da manche
aber besser der Mario hat es dann damals auch selber noch geschult. Also
absolut.
Er ist selber hin, hat es überall durchgesetzt.
Ja.
Schon brutal, was er da gemacht hat in der Zeit.
Also irre, ja, gar keine Frage, ja.
Krass. Und ich muss ja sagen, wir haben später das alles kopiert, ne? Also gar nicht so, das mit den Zusatzbeiträgen hat bei Pfeif teilweise noch funktioniert, aber schon nicht mehr so. Das war ja irgendwann dann auch ein bisschen abgenutzt. Aber alles, was hier Einführung mit Vorträgen, die Schulung vor Ort, also all diese Dinge mal absperren erstmal nicht klar. rangehen und so. Ja. Du, das sind Sachen, die haben wir bei Pfeif 1:1 kopiert mit riesem Erfolg und bis heute, also du weißt ja selber, es hat dann ein bisschen nachgelassen und jetzt machen wir es wieder extrem stark und das ist einfach das Beste, was es gibt. Also ein Produkt ist nur so gut wie seine Einführung. Also mein Appell an alle, die zuhören, wenn ihr mal wieder irgendwas kauft von uns, von egal wem, so ein Produkt zu zelebrieren, wirklich zu sagen, hey, erstmal dürft ihr nicht ran, erstmal nur die Trainer, dann machen wir einen schönen Vortrag, am Abend erfährst du wie, wo, was und so und dann die Listen bereit haben, eintragen für die Termine. Das funktioniert bis heute perfekt.
Perfekt.
Wie oft haben wir erlebt, wenn die Leute Geräte tauschen, uralte gegen nagelneue und wenn du es nicht zelebrierst, sagen die Leute, ja, aber das alte fand ich schöner oder, ne? Also da kriegst du teilweise nicht die Reaktion, die du dir erhoffst und erwünscht. Ganz oft null. Und vor allem nicht die Zusatzumsätze, ne? Die wir heute dann vielleicht eher mit einem Paragraph 20 machen als mit einem Zusatzbeitrag, aber es ist eigentlich ja genau die
das
gleiche.
Das ist selbe in grün, ja, gar keine Frage.
Same,
ne? Ja. Und nee, das ist schon ein witziger Punkt, wenn du das wirklich gut steuerst. Sonst kriegst du nur das maximale Kompliment, du sagst, wurde höchste Zeit zum Tauschen. Und wenn du das aber zelebrierst, ne, mit VIP-Abend und Einführung und erst nur die super Meinungsbildner des Clubs dürfen mal vorab trainieren, dann wird es erzählt in der Sauna und dann funktioniert das Thema ganz, ganz anders
und
richtig, richtig gut, ja.
Ja, die ganze Kommunikation, so da war oder ist Maria schon echt eine Koryphäe.
Absolut.
Das zu begreifen und zu verstehen und dann für sich zu nutzen. Und auch die Leute, die eigentlich im Studio jeden nur nerven, die ganz bewusst einzusetzen.
Genau.
War er schon echt Champions League damals. Ja, krass. Und was waren dann sonst noch so Meilensteine, an die du dich erinnerst? Irgendwie, keine Ahnung, Produktwechsel oder Strategiewechsel. Wie war zum Beispiel für dich die Zeit, wo Mario dann gegangen ist? Wenn du so diese ganze Zeit mit ihm und dann, was waren da so für dich die Erlebnisse, wo dann da plötzlich Wettbewerb aufkommt, plötzlich ist nicht mehr nur verteilen, wie hast du das alles so erlebt?
Ja, es war dann natürlich schon Welcome to Earth irgendwo, ne? Gar keine Frage, ne? Dass es richtig um aktives Verkaufen geht und dann muss es halt auch mal wieder auch das Heft des Handelns richtig in die Hand nehmen. Und ja, Vertrieb pur. Ne? Also das eine war nice to have, gar keine Frage, aber es war halt auch nicht der Normalfall. Deswegen gab es dann bei uns auch relativ viel Wechsel, weil viele da nicht mitgekommen sind. Und
also wo es dann wieder schwierig wurde,
kam viele nicht mit. Wo es einfach schwieriger wurde. Und aber man, ich habe immer gesagt, ne, das, was wir jetzt glücklicherweise 3, 4 Jahre erlebt haben, ne, das ist nicht der Normalfall. Und ich kam aus dem Vertrieb, ne, war auch in der Sportartikelbranche, ne, und da war es immer einfach ein hartes Verkaufen, ja.
Immer Kampf.
Immer Kampf, völlig logisch, ne? Und ja, und wenn du das verstanden hast, war das okay, ne? Natürlich im ersten Moment, wenn du sagst, oh ja, jetzt kommt noch jemand, jetzt kommt E-Gym, oh, die haben sogar noch viel Geld und, ne? Aber du musstest dich dann halt aufs Wesentliche wieder konzentrieren und dann gab es halt einfach neue Wege, ne? Und Beharrlichkeit zahlt sich halt ganz einfach aus in dem Thema, ne? Und meine, ich habe harten Anfang, dann himmelhoch jauchzend, dann wurde es wieder schwieriger. Und meine, die letzten Jahre, dadurch, dass sich das elektronische Training einfach durchgesetzt hat und einfach die Vorteile klar auf der Hand liegen, ist es auch wieder ein angenehmes Verkaufen. Klar musst du immer noch um jeden Auftrag kämpfen und was tun dafür, ne? Gar keine Frage, aber das ist normale Vertriebsleben, ja.
Gehört
Insofern
dazu.
gehört dazu, ne? Insofern völlig normal. Und so war es halt schon alles sehr, sehr wechselhaft. Und aber wie gesagt, ich habe immer an die Firma geglaubt und mir hat es Spaß gemacht. Und natürlich hast du auch viel Kundenfeedback bekommen. Und wenn du einfach, sagen wir mal, seriös verkauft hast in deinem Leben, dann haben dir auch solche Dellen viel, viel weniger anhaben können, als wenn du einfach unehrlich oder wie auch immer geartet gearbeitet hast. Insofern habe ich mir da um meine Zukunft nie Sorgen gemacht. Klar, gab mal ein besseres Jahr, gab mal ein schlechteres Jahr, aber das ist einfach das Vertriebsleben, ja. Insofern war das gar kein Problem für mich und konnte mich einfach dann auch jeder neuen Situation gut stellen. Also überhaupt kein Problem, ja. Und sagen wir mal, auch Mario war natürlich auch schwierig teilweise, ne? Du hast ihm viel zu verdanken, aber er hat es sich auch spüren lassen auf der anderen Seite, ne? Also ich kann ein ganz besonderes Lied davon singen, ja. Und so war das natürlich dann schon, ja, einfach auf die neue Situation einstellen und dann geht es ganz normal weiter, ja. Und deswegen habe ich auch, wie gesagt, bis zum letzten Tag einen Riesenspaß an der ganzen Kiste gehabt, ja.
Ja,
Ja,
also
ja, ja.
war ja auch bei dir bis zum Schluss jetzt erfolgreich, ne?
Ja,
Also ich
absolut,
habe dich ja
ja.
nicht verlängert, weil ich dich
Ah,
nicht nur, weil ich dich
ich
so
dachte
gern mag,
persönlich aus
Martin,
Gründen.
sondern du hast ja auch immer ganz stabile, solide Umsätze geliefert, ne? Also und vor allem im Key-Account und so. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, da steckt extrem viel Wahrheit drin. Und alle, die jetzt zuhören und selber vielleicht Richtung Vertrieb liebäugeln oder schon im Vertrieb sind, von egal welchem Produkt, das Thema Nachhaltigkeit ist brutal wichtig. Also du merkst, die erfolgreichsten über die Jahre, ob das jetzt du, ein Christian, ein Markus, egal, Marc, da könntest du jetzt alle, oder auch ein David mittlerweile, die Besten, die bei uns da so gut performen, das ist immer von Nachhaltigkeit geprägt. Also dieses einen Kundenstamm mit ganz hoher Zufriedenheit über viele Jahre aufbauen, das ist dann am Ende der Schlüssel, ne? Also das merkst du. So kurz mal ein Geschäft machen, den Leuten vor den Kopf stoßen, irgendwelche Dinge nicht einhalten, in irgendeiner Form nicht das machen, was du versprochen hast, das funktioniert nicht. Dann hast du keine lange Halbwertszeit im Vertrieb, ne?
Ist
Und ich glaube,
exakt.
das gilt für fast alle Branchen. Wenn du
Ja.
jetzt nicht gerade ein Einmalprodukt irgendwie verkaufst, aber so wie bei uns, so Investitionsgüter, wo dann die Kunden wirklich über Jahre, Jahrzehnte damit arbeiten teilweise, ist diese Nachhaltigkeit, Betreuung, Dasein für die Kunden, Wort halten und all diese Dinge das Entscheidende. Und ich glaube, das hat dann auch dafür gesorgt, dass alle, die ihren Job gut gemacht haben, auch in schwierigeren Zeiten noch einen guten Job gemacht haben.
Absolut, absolut richtig, ne? Und gerade da trennt sich die Spreu vom Weizen, wenn die Zeiten nicht so
Ja,
gut sind.
bei Sonnenschein kann jeder segeln.
Eben, richtig, genau. Und ja, wie du sagst, ne? A ist Ehrlichkeit extremes, ganz extremes wichtiger Punkt. Und natürlich auch, wenn du sagst, auf auch jede Kleinigkeit ist wichtig, ne? Wenn ein Kunde dir sagt, okay, könntest du mir das und das machen, dann sage ich, ja klar, mache ich, aber du musst es dann auch tun. Weil gerade bei den Kleinigkeiten unterscheiden sich die Geister. Wenn er sagt, Mensch, ja klar, kümmere ich mich drum, ich rufe den und den an, der ruft dich zurück, dann muss das auch passieren.
Ja.
Und dann zeitnah. Und dann bist du einfach gesetzt bei Kunden. Dann musst du nicht dort jede Woche auf der Matte stehen, ne? Also gibt ja auch die Vertriebler, ne? Weil er sagt, die Schlagzahl ist entscheidend, ne? Aber wenn die dann lieber die Tür zumachen, wenn du kommst, ne? Aber von innen, ja. Und dann ist es schwierig. Aber wenn du einfach seriös, ne, und zuverlässig arbeitest, ne, dessen aus meiner Erfahrung, ne, ganz, ganz wichtige Themen.
Ja. Naja. Und ich glaube auch, was ganz entscheidend ist, auch parat zu sein, wenn mal was schiefläuft. Also gerade wenn mal wirklich was verrutscht, was ja immer mal vorkommen kann, da muss man vorhin im Auto drüber unterhalten.
Absolut,
gerade bei einer ganz aktuellen Auslieferung was schiefgelaufen, da musst halt da sein, musst den Kopf hinhalten, musst sagen, ja, scheiße, habe ich verkackt. So, schütteln, ja. Weitermachen, ne?
Ja, genau.
Und lösen das Thema. Und das sind, glaube ich, schon die Sachen, die im Vertrieb auf lange Sicht brutal entscheidend sind.
Absolut, absolut. Ne? Und dann, wenn das Vertrauensverhältnis einfach da ist, auch dann kommt so einem das sehr, sehr zugute, ne? Dann wird es auch nicht so heiß gekocht. Weil dann sagt auch dein Gegenüber, naja, ist zwar Kacke für uns, ja, in dem Moment, aber ich weiß, es kann passieren. Hast du dieses Vertrauensverhältnis nicht, ne, und nicht dieses Standing, ne, reißt du dir den Kopf ab, ne, und zu Recht natürlich.
Ja, oder kaufst du nächstes Mal was anderes
oder so, ne? Ja, im schlimmsten Fall, ja.
Ja, ja. Und was waren denn, nochmal die Frage von vorhin, vielleicht fällt dir noch was ein, was waren noch so Meilensteine irgendwie, die in Erinnerung geblieben sind? Oder was mich auch interessieren würde, du hast ja auch ein paar Produktentwicklungen mitgekriegt, die dann ja nie so richtig auf den Markt kommen. Also zum Beispiel gab es ja damals schon
die Rückenstraße.
2.8 rum. Die Rückenstraße gab es mal, ja, genau. Ja. Da kannst du mal ein bisschen was erzählen. Und dann gab es ja auch die Seilzüge schon. Also jetzt haben wir ja Milon X, aber es gab ja dann schon mal diese multifunktionalen Seilzüge, die auch eine überhöhte Exzentrik konnten und so. Die sind aber, ich meine, die gab es schon im Markt, aber nicht so in dieser. Hast du da noch so Erinnerung dran, warum die Sachen nicht so, sind die vielleicht unter die Räder gekommen, weil das andere so abartig gut lief und du einfach keine Mühe hattest, die zu verkaufen? Oder was, wie würdest du das erzählen aus deiner Sicht?
Also es gab viele, viele Episoden, die ganz spannend waren. Wir haben ja, was wir gerade angesprochen haben, die Rückenstraße, ne, in einem Wahnsinnsdesign und, ne? Aber war halt auch ein Preis, ne? Also mein.
Weißt du noch, was ihr damals für die haben wolltet?
Also ich glaube, sie war so teuer wie ein gesamter Zirkel, ne? Und es waren aber nur 5 Geräte, ja.
Okay.
Also aber war richtig, richtig, richtig viel, ne? Und das war einfach Idee super, gar keine Frage, ne? Auch mit speziellen Abrechnungsmodellen und. Irgendwo war schon ein konzeptioneller Gedanke auch dabei, aber es war einfach von der Investitionssumme, ne, und was das dagegen stand, einfach der völlige Wahnsinn. Ja, und
war nicht umsetzbar.
Nicht umsetzbar. Ne? Insofern ist es dann wieder im Sande verlaufen. Das war mal so ein Thema. Dann haben wir auch mal gedacht, ne, ja, wir sind Milon, wir können alles machen. Ja. Und dann haben wir eine völlig auch da wieder überteuerte konventionelle Serie.
Milkenic. Da war ich dann schon mit am Start.
Ja. Genau.
Ja.
Das war natürlich auch, war super, war toll, ne? Designmäßig.
Ja, Walter Herden hat die mitentwickelt, ne, von Gym 80 abgeworben.
Der war der Ärmste, ne, weil es sollte so und so und das musste in dieses kleine Rädchen. Und er wusste gar nicht, wie es auch nur ansatzweise funktionieren sollte. Ja, ne.
Ich glaube, der musste oft seine Philosophie und so verlassen. Konnte dann eigentlich nicht mehr das Produkt entwickeln, was ihm versprochen wurde.
Ja.
Der war sicherlich ein Verlierer dieser Geschichte. Aber da erinnere ich mich gut dran an Milkenic, weil das war das erste Mal, dass wir mit euch offiziell aufgetreten sind, mit Five damals, war ja BMW-Welt.
BMW-Welt, ja.
Milon-Kongress. Ich muss jetzt lügen, welches Jahr das war. War das 13 oder so? Ich bin immer schlecht in Jahreszahlen. BMW-Welt, München, Riesenkongress. Da habe ich auch den Hubert Hopp, glaube ich, das erste Mal wirklich getroffen.
Okay.
Und da wurde ja Milkenic vorgestellt.
Ja.
Und da war Walter Herden mit da und alle drum und dran. Und ich muss sagen, damals hatte ja der Richard Hauser die Idee, so ein bisschen wie Technogym so ein Gesamtausstatter zu werden, so dass, genau, dass Milon nicht nur diese Nische, sondern eben, dass man alles macht. Und in der Theorie hat sich es gar nicht so dumm angehört. Also im Nachgang ist immer einfach, oh, da hat er sich ja mal völlig verschätzt und war völliger Blödsinn. Aber das war von der Grundstrategie ja ein gangbarer Weg. Also
absolut, absolut.
Zu sagen, ja, hey, wir sind in der Nische stark, wir produzieren jetzt auch alles andere, was irgendwie Sinn macht.
Klar, klar. Und andere haben es uns ja auch vorgemacht.
Aber es hat gar nicht funktioniert. Ne? Also ich weiß heute, dass jedes Milkenic, was irgendwo steht, draufgelegt wurde. Also es wurden so wenige in Summe verkauft und so viele Entwicklungskosten.
Absolut,
und ja, so viel Kosten hinten raus, dass also alle, die Milkenic haben, sind ja so ein paar. Ralf Trier, weil er hat noch ein bisschen was stehen, weiß ich. Hier in Recklinghausen steht noch eine Menge. Beim Patrick Arnzen und so, und auch Geräte für die Ewigkeit. Und schön.
Schön, die waren traumhaft.
War ja Porsche, ja, Design, glaube ich, damals engagiert, ja, genau, und so, ne? Krass. Und diese Rückenstraße, die war technologisch auch spannend. Ich habe mir die mal zeigen lassen. Die steht nämlich bei uns in Werting. Also Emas Acker ein Stück weiter haben wir ja das Lager, für die, die zuhören, wo die Gebrauchtgeräte gelagert werden, wo wir immer auch relativ viel Premium-Geräte und Q und so stehen haben. Und auf so einer Galerie oben links, weiß nicht, ob sie jetzt noch stehen, aber vor 5 Jahren standen sie da noch, standen eben die Prototypen von dieser Rückenstraße. Und da, wenn du die aufmachst, da ist ja drin teilweise Technik wie so ein Uhrenwerk. Also ja, die wurden ja so absurd aufwendig auch von der Ingenieursseite gemacht und, ja, geplant. Das ist schon schwierig, damit jemals einen Euro zu verdienen.
Absolut, ja, weil das Problem war, ne, die waren ja trotzdem schlank, die Geräte.
Ja, ja.
Und die Technik musstest du in so ein kleines Häuschen, ja, da reinpacken.
Das, ne, ganz,
das war
wild.
War völlig irre, ja.
Und das Design war schon ganz geil. Also, sie könntest du auch heute noch auf eine Fiege
absolut
stellen.
Absolut, die waren damals ihrer Zeit mehr, ja, als voraus. Ja. Ja. Ja,
und die Farbe war ein bisschen so, wie es Technogym jetzt auf den Geräten hatte, diese Fibo.
Ja,
dieses, ja, Perlmutt-Ding, ja, so, ja, irgendwie.
Ja, 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 genau, ja, ja.
Ist schon krass. Ich muss eh immer wieder staunen, wenn, das weißt du besser als ich, wenn der Marc manchmal, der Marc ist ja so ein, also für die, die zuhören, den ich kenne, Marc Wiesner, einer unserer allerstärksten Vertriebsmitarbeiter, hat auch viele Jahre mit mir Vertriebsleitung gemacht und ist eben auch, wie Martin, schon ein Verkäufer der ersten Stunde. Und wenn der Marc immer aus seinen Archiven, der ist ja so ein Autist und speichert jedes Foto ab und findet auch jedes Foto sofort, weil er alles chronologisch geordnet hat, Gegenteil von mir. Und wenn der mir dann immer so zeigt, was bei Milon alles schon gab, also hier damals der Scanner,
ja,
den der Mario gebaut hat, der, glaube ich, noch in der Schweiz beim Schönbechler steht,
ja,
Bechler,
ja, 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 ja,
der irgendwie auf Lasertechnik basiert, und wenn der einmal eine Fehlsteuerung hätte, schneidet er nicht in Scheiben, also der, sagen, der Vorläufer vom Milanizer, ja, und dann vom, ja, Milan, ja, U. Und das war ja auch schon super früh.
Ja, klar.
2006, 2007, 2008 irgendwann.
Das war ganz, ganz früh. Aber ein Riesenmonstrum, ja.
Ja.
Also es war eher wie, wenn das Raumschiff, krass, gelandet ist, ja, in deinem Studio.
Wahnsinn.
Und ja, aber da war eine Lasertechnik drin, ne? Und wenn da irgendwas schief gelaufen wäre.
Er ist ein Hochleistungslaser,
ja,
genau.
Ja, ja, ja.
Und der hat dein ganzes Körpervolumen dargestellt und so.
Ja.
Aber auch sonst, wenn er mir manchmal Bilder zeigt von irgendwelchen Fibo oder so, dann haben wir ja in Q erst in 2020, 21 irgendwann dann auch die Snake gemacht,
ja,
statt dem Ball noch, ja, und ja, ja, diesen Zeiger bei Premium. Und die Snake gab es aber ja bei Milkenic schon und vorher,
klar,
schon mal.
Klar, klar.
Und also das sind so viele Sachen, die ich dann so manchmal im Nachgang erfahre, was schon alles da war.
War, ja, ja, ja.
Oder auch jetzt mit Milon X. Es gab von Mario Zeichnungen und Pläne, auch aus ganz frühen Jahren, wo er so eine Arena geplant hat.
Ja.
Mit funktionellem Training, mit Seilzügen.
Mit Seilzügen,
und sowas,
ja,
ne?
Ja, ja.
Also was da schon, wie früh da schon manche Sachen da waren, die halt heute kein Mensch mehr weiß.
Ja.
Oder Laufbänder. Milon hat Laufbänder, ja, gebaut.
Ja.
Du hast die wahrscheinlich noch verkauft,
ich,
oder?
Ich hab die noch viel verkauft. Ne?
Bei uns weiß kein Mensch mehr, wie die gehen. Ich würde, ja, die gerne wieder bauen. Es gibt niemanden mehr, der die bauen, ja, ja, kann. Wir müssten die jetzt neu entwickeln.
Absolut, ne? Weil das war auch von dahingehend super, weil es vorne offen war, das Laufband. Mhm. Ne? Gab es sonst nirgend in der,
ja,
Branche.
Die Qualität, die stehen ja heute noch.
Die stehen heute noch.
Hier beim zum Beispiel Thorsten Kielmann.
Ja.
Stehen heute noch ein paar von den Laufbändern, sind täglich im Gebrauch.
Ja.
Alter, welches Laufband hält so lange?
Also, ja, klar.
Kauf mal heute ein Laufband. Das,
ja,
musst du, ja, alle paar Jahre rausschmeißen und,
richtig,
neu machen.
Ja, ja, ja,
ja. Krass. Okay, dann gab es die wilden Prototypen. Wie hast du damals erlebt den Schritt vom Basic auf Premium? Der war geschmeidig für euch noch, gell?
Der war sehr geschmeidig, ne? da muss es im Prinzip sagen, Gott sei Dank ist es jetzt soweit. Wäre natürlich damals auch schon besser gewesen, alles neu zu machen, sprich ein neues Design, weil damals wurden ja in die bestehenden Gehäuse nur die neue Technik
Ja.
eingebaut.
Ja, halt hübschere Optik, dann gab es das Display, wo früher nur die
Ja,
Drückknöpfe waren, ne?
genau. Aber das
Es war mehr so ein
Grundgehäuse,
Facelift eigentlich, ne?
ja, genau, ein inhaltliches Facelift, ne? Und war zwingend notwendig, ne, dass es da einen Schritt nach vorne ging. Aber natürlich war dann auch die Diskrepanz logischerweise nicht so groß, zu basic. Also da gab es nicht den ultimativen Grund, ne, sofort zu tauschen. Natürlich konnten die Geräte viel, viel mehr. Ne? Damals ging es dann auch schon los mit
Isokinetik.
isokinetisches Training, adaptives Training. Das waren schon auch Meilensteine. Aber natürlich hat das Gerät eins zu eins ausgeschaut. Ne? Und jeder Studiobetreiber hat ja gesagt, hey, das sehen ja meine Kunden gar nicht. Ne?
Ich muss sagen, die Premium-Geräte, mit denen habe ich als Trainer gearbeitet. Das waren ja, der Lutz hat ja Basic noch nicht gekauft gehabt damals. Also der Lutz war mit dem Rückgrat Donaueschingen nicht so schnell für Milon begeistert wie der Rudi in Freiburg überall. Also ich erinnere mich zurück, ich als junger Mensch da als Trainer gearbeitet habe, der Rudi hat schon hoch und runter Milon gehabt. Und wir haben es eigentlich immer eher so ein bisschen belächelt damals noch, weil wir es einfach nicht greifen konnten und das war für uns kein richtiges Training. Und dann haben wir die Leute da dran gesehen und gesagt, ah, das ist was für alte Leute. Und dann hat der Lutz aber ein paar Jahre später, war er dann doch überzeugt und dann hat er Premium gekauft. Also ich habe mit Premium gearbeitet lang und das waren schon richtig gute Geräte. Also auch diese Kinetik, klar, nicht auf dem Niveau wie heute, aber das waren schon richtig geile
Für
Geräte.
die Zeit
Konntest
war
schon
es
mega
super klasse,
trainieren.
ja, absolut.
Was dann viele immer gesagt haben, die haben die Druckknöpfe, also die Druckknöpfe waren für viele zur Bedienung, hast du bestimmt auch viel gehört, besser wie das Display.
Klar.
Die Displays waren halt damals noch nicht so weit. Aber Premium-Geräte bis heute, geiles Gerät. Und nochmal, Mielich hat halt biomechanisch und auch, kann ich jetzt auch so sagen, wenn man jetzt sich so tief in der Milon-Firma, wie ich jetzt befindet, auch von der Art und Weise, wie man Premium produzieren konnte im Vergleich zu Q, war der Mielich einfach ein genialer Ingenieur.
Absolut.
Also der hat so gut entwickelt, also auch Thema Einbringung, Thema Service, Thema Haltbarkeit, Thema Biomechanik, alles hat der wirklich ingenieursmäßig mit der Basic-Linie und dann Premium vom Grundgerät Meilenstein gesetzt.
Und
Also
alles noch
es
am
muss erstmal ein,
Zeichenbrett und nicht am PC,
genau, muss erstmal jemand besser am Zeichenbrett und ich habe mir auch sagen lassen, der hat erst fertig entwickelt und dann gab es erst Prototypen. Das heißt, die Biomechanik, die wirklich bis heute gut ist, sehr gut, in den allermeisten Geräten würde ich sagen, hat er nur am Reißbrett gemacht. Er hat
Absolut,
es nie ausprobiert.
ja.
Und das nicht mal als Riesentrainingsexperte
Wollte gerade
irgendwie.
sagen, und war null sportaffin, ja.
Wahnsinn, oder? Also deshalb Mielich, ist ein bisschen schade, ich habe ihn noch nicht so oft getroffen. Ein paar von meinen Vorgängern haben es mit ihm ein bisschen versaut. Da kann ich
Das
wenig
stimmt, das
dafür.
stimmt. Ja, ja,
Aber
ja.
er hat jetzt nicht mehr die größte Liebe, glaube ich, für unsere Firma, weil da ist einiges schiefgelaufen. Aber ich finde ihn als Ingenieur, was er da geleistet hat, unfassbar geil.
Wäre auch, wenn du in Ermersacker das Museum siehst, was er alles schon gemacht hat, ne?
Diese Bizepsmaschine
Bizepsmaschine,
mit Kraftverstellung unten am
Unten,
Boden. Und dann haben sie die damals, glaube ich, in der Disco P1, habe ich mir erzählen lassen, haben sie die vorgestellt mit den ganzen Bodybuildern. Also auch das, was wir heute wieder machen, dass wir sagen, hey, wir wollen mit elektronischem Training mal aus dieser Nische raus, Thema Pump zum Beispiel. Und mal die Leute, die auch wirklich Bock haben, einfach auf Training und nackt gut aussehen und all das, so dieses Lifestyle-Thema, was wir jetzt wieder bedienen, das hat er damals schon gemacht.
Auch schon gemacht, ja klar.
Vollgas, ne? Also
Ja,
hat da schon richtige Bodybuilding-Geräte gebaut, wo hat die Bodybuilder da eingeladen in die Disco und hat da in der Disco auf der Bühne Bizeps-Curls gemacht und so, ne? Also schon ein geiler Typ.
Irre, ne? Und auch in so vielen verschiedenen Sparten, ne? Wir haben es ja vorhin erzählt, ne? Von
Tennis,
Tennis, dann den einen Skitrainer,
Skitrainer,
ja.
genau.
Also und jedes Produkt für sich war einfach schon top, ja.
Ja, Technologie hat er wirklich drauf gehabt, nur eben vertrieblich.
Ja,
Und muss er dann sagen, er hat ja dann Milon verkauft an Hubert und Mario, aber die Miha Bodytech hat er auch noch behalten
ja. Ja.
und war damit ja auch wieder unfassbar
Ja,
erfolgreich.
absolut, ja klar.
Ich erinnere mich an Jahre, wo die eine ganze Halle hatten.
Ja.
Also muss man schon sagen, vieles richtig gemacht.
Vieles richtig gemacht, ja.
Oh, geil. Ja, das ist schon echt, also ich bin froh, dass wir den Podcast hier gemacht haben, weil also allein für mich, ich hoffe, die zuhören, lustig das auch ein bisschen. Sind natürlich jetzt manche auch nicht so nah in unserer Geschichte drin, aber ich finde die alten Storys zu hören geil.
Ach, super,
ja. Und man kriegt halt einfach immer wieder mit, wenn man mit so jemand wie mit dir spricht, der das wirklich miterlebt hat, dass dann einfach auch diese Klarheit wieder, wer hat's gemacht, wer hat's erfunden, wer hat sich wirklich den Arsch aufgerissen, dass es so weit kam. Weil ich würde nochmal behaupten, viele heute, die auch mit den Produkten arbeiten, egal jetzt von welcher Marke, wissen gar nicht, ist halt einfach da, so selbstverständlich. Ne? Ja, ja. Aber dass es ohne so ein paar Wahnsinnige, die wirklich gesagt hätten, hier Milch, Mario, ja, wir knüppeln das irgendwie in den Markt rein, die Branche braucht das, wir erklären das. Und ich meine, die haben eine komplette Arbeitsweise verändert.
Ja, klar.
Von der ganzen Branche. Ist ja nicht nur, dass du ein paar Produkte verkauft hast, nee, sondern dieser Zirkelgedanke mit Dokumentation, mit die Geräte stellen sich selber ein und so, haben eine Branche verändert.
Total.
Also zumindest im deutschsprachigen Raum. Und ich sage es auch oft heute in Podcasts oder so, wir haben in Deutschland auch gerade, glaube ich, wegen diesen Entwicklungen die krasseste Branche, also Fitnessbranche, die es auf der Welt gibt, gehen die USA oder so. Da hast du riesen Hallen.
Ja.
Die sind einfach mit Geräten vollgestellt, alles 5-mal, alles 10-mal, hier Planet Fitness oder sonst was, ja, und dann rubbeln die Leute da irgendwie rum, ohne Sinn und Verstand und Hauptsache viel und Hauptsache groß.
Groß, ja.
Aber die haben ja inhaltlich so vom ganzen, wenn man es mal Richtung Gesundheitstraining, Longevity oder so, haben die ja nichts zu bieten. Das ist ja einfach nur Eisen. So.
Eisen, ja klar.
Und wenn du schaust bei uns, welchen professionellen Grad wir haben, auch gerade durch diese Entwicklung, wie gut die bist, nimm mal so ein Patrick Arnzen im City Fitness. Alter, das ist, da kann keine Reha mithalten.
Null.
Die haben so geile Ausstattung, top ausgebildet, super Personal. Also wenn es um Gesundheitstraining geht, ey, da macht ja in der ganzen Welt einfach mal keiner was vor. Und das muss man schon sagen, das sind die Typen, wie ihr damals, ja, die das auf die Beine gestellt haben. Das gäbe es halt sonst einfach gar nicht.
Absolut, ja.
Oder wahrscheinlich noch lange nicht.
Noch lange nicht, ja. Und wie gesagt, auch auf vielen Ebenen. Ne? Gerade deswegen war es mir ja damals auch so wichtig, ne? Klar, elektronisches Krafttraining, super, aber natürlich, ne, auch Muskellängentraining, ne, das muss zusammengehören, ja. Nur dann bist du im Gesundheitsmarkt richtig, ja.
Und das haben wir schon geil gespielt jetzt bis heute,
absolut, muss man
schon
sagen. Ja.
Eigenlob stinkt, aber ist schon
gut gelaufen. Aber da ist viel Wahres dran.
ist schon gut gelaufen, aber schon ein bisschen was bewegt mit, ja. Gegen alle Widerstände am Anfang, weil ich meine, auch da wieder, das ist genau bei Five genau das Gleiche. Kein Mensch hat Bock gehabt auf Five. Die ersten Jahre, wo wir angekommen sind, wir wollen 30.000 Euro für Holzgeräte. Das hat damals schon so einen Raum gekostet, voll ausgestattet von uns.
Ja.
Da haben die gesagt, Alter, was macht ihr denn da? Sieht aus wie ein Hundespielplatz, was, ins Hohlkreuz, seid ihr wahnsinnig? Also das ist schon sehr, sehr vergleichbar, wie es am Anfang mit Milan war, dass die Widerstände brutal waren am Anfang. Ne?
Ja.
Keiner Bock drauf gehabt.
Und dann aber auch wieder vergleichbar, irgendwann ging es dann richtig zur Sache.
Ja. Genau, ja. Irgendwann kam dann so dieser Punkt, wo Leute sagen, ah scheiße, wenn ich hier mitspielen will, wenn ich jetzt so ernst genommen werden soll als Premium-Club, Gesundheitsclub, wie auch immer, dann brauche ich irgendwie sowas.
Ja.
Ne? Das ist schon witzig, ja. Und dann kommen irgendwann die anderen, die es auch machen und so ist halt so der Weg der Dinge, ne? Ganz
klar,
normal.
Klar.
Ganz, ganz, ganz normal. Geil. Ja. Geil, geil, geil. Und was wie viele Fibos hast du mitgemacht?
Ja, 20.
20 Mal Fibo. Also hast du die schon abgezogen, die ein, zwei Mal, wo nicht war,
hier mit Corona? Die ausgefallen sind, ja genau, ja. Aber ich glaube, es waren dann summa summarum 20 Fibos.
20 Mal Fibo.
Ja.
Wie war die erste Fibo mit Milan damals?
So ähnlich, wie ich es vorher erzählt habe.
Also wie, ne, die Medica.
Genau, da waren wir nicht mal zweistellig vom Team her, ja.
Und nichts verkauft. Wenig.
Wenig, ja.
Das hat wahrscheinlich Mario verkauft mit Androhung von Gewalt.
So würde ich es auch sagen, ja.
Geil. Geil. Es ist auch wieder ziemlich gleich, weil die erste Fibo bei uns war auch extrem hemdsärmlich. Da haben wir alles ja selber standgebaut.
Ja.
Mussten noch Geld aus unseren anderen Geschäften einbringen, weil Five noch gar nicht genug Geld verdient hatte, um eine Fibo zu bezahlen. Das war schon auch wieder sehr vergleichbar.
Ja.
Haben wir nachts den Stand gestrichen.
Klar, klar, klar.
Keinen gehabt, der aufgebaut hat, war schon
irgendwann haben wir es dann hingekriegt, ne, dass wir die Stände zumindest nebeneinander bekommen haben, ne, dass die Kooperation einfach noch deutlicher wird, ja.
Du, und dann gab es mal auch eine Zeit, wenn ich mich gerade erinnere, weil ich erinnere mich, ich glaube 2012 war ich das erste Mal in Essen noch auf der FIBO. Da hatten wir keinen Stand als Gast. Und das war ja schon die Zeit, wo Milan auch brutal arrogant war.
Ja.
Die Zeit gab es ja auch. Absolut. Weil da kam ich zum Beispiel damals nicht auf den Stand. Da war das, glaube ich, ein Ritter, so ein schwarzer Kasten, eigentlich ganz imposant.
Ja.
Da durftest du aber nicht rein.
so war unsere Werbung damals auch. Schwarze Menschen auf schwarzem Papier, ja.
Wahnsinn, oder?
Also völlig, ja.
Die Zeit gab es schon auch, also
die
den Höhenflug gab es auch, ne? Wo es dann
Höhenflug
so gut
gab es
lief.
total. Also da haben wir ja auch
Richard Hauser durchgedreht damals und Hubert.
Ja, genau. Und auch erinnerst dich noch an den eigenen Club in München?
Den Circle, klar, da haben wir ein koreanweißes Pfeif für geliefert.
Genau. Hat sonst
Das
gar
war auch
keiner
speziell.
gekauft, ja.
Es war auch speziell,
Auch
ja.
speziell, ja. Und dann haben wir gesagt, oh, jetzt ist Raumschiff Enterprise endgültig hier gelandet, ja. Und klar, nee, die Zeiten gab es auch, ja.
Ja.
Bis hin, wir wollten ja dann noch sogar eigenes Essen produzieren, ja. Also damals mit so, da ist heute Fernsehkoch, ne? Christian Hensler, ne? Der war auch auf einer FIBO war, da hat er auch gekocht. Das war natürlich für Kunden war es mega, ne? Die sind gar nicht mehr vom Stand, weil das Essen einfach so gut war, ja.
Aber gekauft haben die trotzdem nichts.
Aber gekauft trotzdem nichts, ne? Genau. Und ja, auch die
Milan Food gab es noch, stimmt.
Schmied und Food, genau, ja.
Wahnsinn.
Also auch mit so einem ganz eigenen auch Konzept, ne, dass du noch so einen kleinen Backofen mehr oder weniger dazu kaufen solltest, ne, und gesundes Essen, aber High-End, im High-End-Bereich, ne, im Studio an. Das war so die Grundphilosophie. Hat natürlich auch kein Millimeter funktioniert, ne, um es ehrlich zu sagen.
Ja, aber ich glaube, man war auch mit vielen Sachen ein bisschen zu früh dran, weil wenn du siehst,
Klar.
jetzt heute gibt es ja dann Fit Taste, Prep My Meal und wie sie alle heißen, die ja doch sehr erfolgreich sind, die ich übrigens auch, ich bekomme keine Werbung von denen, auch nutze, weil das einfach gerade in meinem Lebensalltag manchmal ganz simpel ist, da gesund zu essen. Aber da war Milo manchmal einfach auch zu früh, weil die Ideen haben ja später andere erfolgreich umgesetzt.
Absolut, keine Frage,
Na?
ja.
Aber ich glaube auch, was da immer das Thema ist, und das ist jetzt meine Philosophie, was man, glaube ich, auch die letzten 5, 6 Jahre bei Milon sieht, ich bin ja ein totaler Fokussierungsfreund. Also mach das, was du kannst. Wenig Ablenkung, wenig rechts und links. Und genau das Gegenteil von dem, was Milon in dieser Phase gemacht hat, weil halt Kerngeprodukt lief wie Sau. Dann hat man gedacht, so, jetzt erobern wir die Welt, jetzt machen wir Vollausstatter, jetzt machen wir eigene Studios, jetzt machen wir eine Kette, jetzt machen wir weltweit, jetzt machen wir USA, war ja auch noch so ein
Auch
Thema.
ein Riesenthema,
Machen wir
ja.
USA und was haben sie noch gleichzeitig gemacht? Food, weiß nicht was noch alles. Und da verzettelst du dich halt sehr schnell.
Ja.
Auch wenn die Ideen für sich isoliert vielleicht sogar gut sind und sogar funktionieren könnten.
Absolut richtig. Also es das heißt ja nicht umsonst, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ne?
Ja.
Und also ich bin auch jetzt natürlich sehr froh, ne, zu dieser Rückbesinnung aufs Wesentliche. Ne? Du kannst ja gerne neue Produkte machen, jetzt wie bei uns Seilzüge. Das ist mega, ne? Aber es passt
Aber es
genau
muss im
in den
Kern bleiben.
Zeitrahmen, muss im Kern
Es
bleiben.
muss
Genau.
sicher, also einfach
Ja,
den
den
Grundsatz, den
Grundsatz,
Firmenkern muss
ja.
es halt weiter befeuern und nicht was ganz anderes. Ja. Das sehe ich auch so. Sonst hätte ich es ja nicht so
Ja,
gemacht.
klar.
Und Gott sei Dank, jetzt kann ich drüber lachen, weil jetzt funktioniert es ja.
Genau, ja.
Hätte mich jetzt interviewt, wo wir noch mitten in der Entwicklung waren und keiner wusste, wie kommt es an, wäre ich ein bisschen unentspannter gewesen. Ja, geil, geil. Das ist wirklich schon lustig, das mal alles von dir zu hören, wie das so war. Ich war gerade überlegen, was ich noch fragen könnte. Wenn man jetzt so ein bisschen drauf schaut, vielleicht können wir da auch ein bisschen drüber reden. Du musst ja nur so viel sagen, wie du willst, weil ich weiß ja von dir auch, dass du dann mit diesem Erfolg, den du hattest im Vertrieb und so weiter, auch privat sehr viele Sachen schlau gemacht hast. Und vielleicht hören ja ein paar Junge zu. Und du musst ja jetzt hier nichts outen, was du nicht outen willst. Aber du hast ja definitiv auch für dein jetziges Leben hinten raus, don't call it Rente, auch sehr, sehr vieles richtig gemacht auf dem Weg. Wann hast du denn angefangen so, weil ich glaube, das ist für die Leute schon auch interessant, gerade die Jüngeren, die zuhören, am richtigen Zeitpunkt im Leben auch anzufangen, an später zu denken. Wann hast du angefangen so zu investieren? Und was hast du gemacht? Also nur, was du erzählen
Ja,
willst, Martin.
klar, nein, das kann man, da
Du
kann
musst
man
ja hier
ja.
jetzt nicht sagen, ich habe auf deinem Portfolio 7 Milliarden Euro.
Genau. Nee, das war so eine ganz eigene Geschichte von mir. Ich habe schon sehr, sehr früh angefangen. Ich hatte ja vorhin erzählt, ich hatte eine Tennisschule in jungen Jahren.
Ja.
Und daraus habe ich schon auch meine erste kleine Eigentumswohnung gekauft. Ne? Die habe ich mit Anfang 20
Naja,
gekauft.
okay.
Und weil es für mich war es einfach klar. Klar, wenn du in der Tenniswelt natürlich bist, ist es ja auch zeitlich begrenzt. Und ich sage, okay, also länger als wie 50 möchte ich das, geht auch irgendwie nicht, ne? Und dann schauen wir, dass man einfach da irgendwie hier
Rechtzeitig ein bisschen vorsorgt.
rechtzeitig vorsorgt, genau. Und nicht auf zu großem Fuß leben, ne? Klar, man arbeitet, um zu leben, also schon die schönen Dinge des Lebens genießen, aber natürlich auch einen gewissen Part anders zu organisieren. Und das war so witzig, all die 20 Jahre, wenn wir junge Verkäufer bekommen haben, die haben das ja dann so mitgekriegt, ne? Also, ah, was ich für ein Auto fahre, ne? Und wo bin ich im Urlaub und auch immer die tollsten Klamotten an und. Ja, sag mal, Martin, ne? Und jetzt hast du schon wieder eine neue Uhr, ne? Wie machst du denn das, ne? Und ich habe gesagt, ja, einfach Step by Step by Step, ja. Und du musst.
Ja, die Zeit spielt halt brutal für dich dann, wenn du
Ja,
früh anfängst.
klar, ja, klar. Und so einfach Step by Step, ne, sag, okay. Und natürlich auch auf verschiedenen Ebenen. Betongeld, sprich Immobilien sind wichtig, ne? Dann kannst du natürlich auch gern an der Börse was machen, ne? Aber halt alles auch, sage ich mal, bisschen auch mit Auge, ne? Und nicht sagen, oh ja klar, ich werde auf jeden Fall Millionär an der Börse, ne? Dann geht es 1000%ig schief. Ja, und so einfach ein paar Sachen, ne? Auf vielen Ebenen. Und dann parallel auch fleißig sein. Und dann passt das Ganze, ne?
Also du hast dann
Ja.
quasi über all die Jahre, wo du gut verdient hast, gut verkauft hast, dann immer auch ein bisschen was weiterentwickelt, dein
Genau.
Immobilienportfolio,
Genau.
dein. Also, warum ich das auch ein bisschen, weil ich glaube, es hören ja unterschiedliche Leute bei uns zu und teilweise auch Jüngere. Und wir haben ja vorhin beim Essen kurz drüber gesprochen, dass ja so, sage ich mal, von der politischen Seite oder Mainstream-Seite ja das oft so. Um Gottes Willen, wenn man drüber nachdenkt, die Rente auf Aktien basierend zu machen, was übrigens andere Länder sehr erfolgreich machen, dann gehen bei uns sofort die Stimmen los. Das ist, wir können doch nicht unsere Rente verzocken und so. Also man kann natürlich überall Geld verlieren, definitiv. Du kannst auch, wenn du anfängst zu zocken, sicherlich auch an der Börse pleite gehen, gar keine Frage. Aber wie du gerade auch sagst, mit Menschenverstand und mit einer konservativen Anlagestrategie, Stichwort ETFs oder was auch immer, kannst du halt sehr, sehr viel gut machen, ne? Und ich glaube, viele, die jetzt so in deinem Alter dann auch sind oder in der letzten Lebenssituation, die hätten sich eben gewünscht, frühzeitig mal sich mit sowas zu befassen. Wir machen hier, weiß Gott, keine Anlageberatung. Kleiner Disclaimer, jeder ist selbstverantwortlich, was er mit seinem
Absolut.
Geld macht. Aber ich finde es einfach auch mal einen guten Hinweis von jemand Erfahrenem wie dir, der jetzt das halt alles richtig gemacht hat und deshalb jetzt auch in einer geilen Freiheit in deinem wohlverdienten Ruhestand auch ein geiles Leben führen kann. Und genau das finde ich halt auch mal wichtig, irgendwo so zu sagen, dass junge Menschen, die jetzt vielleicht gerade im Aufbau sind und so, auch mal hören, hey, ich sollte mich mit sowas vielleicht auch mal befassen, auseinandersetzen, mich mal reinlesen. Und ich kann euch sagen, heute mit YouTube und Co. gibt es so viele Quellen, wo ihr euch schlau machen könnt. Also nutzt das. Ich habe nicht mit 20 angefangen wie Martin, ich war nicht ganz so schlau, aber noch rechtzeitig.
Das ist wichtig, das ist ganz
Müsst euch
wichtig.
keine
Ja,
Sorgen um mich machen. Ja, cool. Ja, also freut mich mega, Martin, dass wir heute so ein bisschen über die Vergangenheit gequatscht haben. Wirklich geile Geschichten. Und ich finde das immer wieder nett. Und ich will es nochmal sagen, also ich weiß das sehr zu schätzen, was du da auch beigetragen hast, so auch zu meinem persönlichen Erfolg, zu dem Erfolg mit Five, was da draus geworden ist und dass sich unsere Wege gekreuzt haben, war schon gut.
würde ich
Bin
sagen, ja.
ganz froh, dass ich dir ein bisschen was zurückgeben konnte, nicht ganz uneigennützig, dass du nochmal
Absolut.
5, 6 Jahre mit uns Gas gegeben hast. Hätte dir dabei sein sollen bei den Gesprächen immer, Martin, jetzt kommt doch Milon X, das willst du dir doch jetzt nicht entgehen lassen. Das musst du doch jetzt noch mal mitnehmen, ein Jahr lang. Na
Na gut.
gut. Und hat dann auch ja immer ganz gut geklappt, ne?
Ah, das ja. Und wie gesagt, ne, ich habe mich ja auch in der Milon-Familie extremst wohlgefühlt. Ne? Egal, was es mal gab in irgendeiner Art und Weise, aber der Sockel, der war
Ja.
einfach immer da. Ne? Und auch mit allen Veränderungen und. Ne? Und das hat einfach super, super gepasst, ja.
Klar, ich meine, das ist
Ja.
schon brutal, wenn man das sieht man ja von außen vielleicht nicht so. Und ich meine, ist ja auch klar, warum sollte sich jemand so detailliert mit uns als Firma irgendwie beschäftigen? Aber es ist schon krass, in der Zeit, wo du jetzt da teilgenommen hast. Du hast zig verschiedene Geschäftsführer miterlebt. Also du hast gearbeitet Jürgen Decker,
ja.
Mischung Mario,
ja.
sozusagen. Dann kam nach Decker schon der Richard Hauser.
Ja.
4, 5 Jahre. Ah, dazwischen war doch macht heute Johann Huber, oder? War doch auch mal noch Geschäftsführer, oder war das vor deiner Zeit?
War aber immer im Sachen Finanz
Thema. CFO quasi.
Ja.
Genau, dass wir mit Johann noch klarkommen müssen.
Aber das war super. Also okay. mit Johann hatte ich ein Mega-Verhältnis. Ne? Mein Gut war, er war halt auch Golfer, vielleicht hat es mir deshalb etwas einfacher gemacht.
Ohne zu viel auszuschweifen, aber auch Johann hat für die Firma Milon bis vor kurzem echt noch viel Gutes getan. Dann hast du Richard Hauser, dann Udo Münster.
Udo Münster, genau.
Und dann musstest du noch mit Bernd und mir Vorlieb nehmen. Und jetzt noch mit Bernhard und mir. Also das ist schon eine...
Schon eine gute Zeitreise, ja.
Ja, schon krass. Ja. Und da war natürlich, das kriegt man von außen natürlich auch so ein bisschen mit, aber jeder hat ja eine ganz andere Philosophie.
Total.
Jeder hat ja sein Ding. Und da musst du dich ja als Vertriebler da auch wieder einstellen, musst dann mit den Gegebenheiten wieder für dich die richtigen... Geschäfte trotzdem tätigen, ne, muss dann, wie hast du zum Beispiel so miterlebt, das kann man ja auch mal offen ansprechen, wenn wir noch so drin sind, fällt mir gerade noch ein, hier Q-Einführung, ne, also heute Q, geiles Produkt, total gut im Markt etabliert und auch extrem stabil und nachhaltig und wird wieder so lange halten wie die Basic-Serie, aber Einführung war ja nicht so schön, hat man ein bisschen zu früh eingeführt, ne. Da hast du ja zum Beispiel auch richtig Prügel kassiert draußen, oder?
Absolut.
Also das hast du ja alles erlebt.
Alles. Also wie gesagt, was ich vorhin schon sagte, ne, von bis einfach.
Höhen und alles, Tiefen,
Höhen
von
und
bis.
Tiefen, ja, ja. Aber du musst halt immer dann dein Average nehmen, ne, und dann ist die Welt super in Ordnung. Ne.
Ja.
Und ich habe halt wirklich auch mit Menschen zu tun gehabt, mit denen ich super gut klarkam. Ja. Also das ist einfach auch einzigartig. Ja.
Ich glaube, was da auch noch ein Learning draus sein kann, kannst du gleich bestätigen oder widersprechen, was ich so bei jemandem wie bei dir sehe, vielleicht auch als Tipp für da draußen, nicht gleich die Flinte ins Korn zu werfen.
Absolut.
Na, kommt ja auf ganz viele Bereiche des Lebens, aber viele verlassen, wenn es dann ein bisschen schwieriger wird, zu früh das Boot.
Ja.
Würde ich ganz klar sagen, weil also die Einstellung, was du gerade gesagt hast, da steckt extrem viel Wahrheit drin, dieses Average zu sehen, weil das Leben verläuft halt in Kurven und die Höhen wären auch nicht viel wert, ohne die Tiefpunkte mal zwischendurch. Und sehr viele, wenn es eben mal dann regnet, die sind es gewohnt, im Sonnenschein irgendwie zu segeln, dann verlassen viele Leute zu früh so eine Firma, weil sie dann einfach, es wird unbequem, es wird schwierig, irgendwie die Gegebenheiten jetzt nicht ganz so, wie ich will. Und ich glaube, das ist heute auch so ein Thema, dass gerade auch bei den Jüngeren, oder vielleicht war es auch schon immer so, dann zu schnell gegangen wird, zu schnell irgendwas anderes gemacht wird. Und die wie du, wo wir ja einige von haben, die das dann die ganze Zeit durchgezogen haben, sind eigentlich am Ende immer die erfolgreichsten und die wahrscheinlich im Durchschnitt am besten gefahren sind, würde ich sagen.
Da ist viel Wahres dran, denn, sage ich mal, man muss es sich ja so vorstellen, ein Wechsel, das ist ja immer mal okay, ne? Aber wenn dann 2 Jahre der nächste Wechsel kommt, ne, da ist ja irgendwas, irgendwo muss ja das Problem liegen. Und wenn du einfach sagst, nee, ich beiße mich da durch.
Mal festhalten,
ne? Und also ich kann noch eine Anekdote erzählen. Als Mario zu E-Gym gegangen ist, habe ich trotz allem einen Anruf bekommen, ja. Sag, Martin, komm da her, ja.
Klar,
das wäre ja das Naheliegendste. Genau, sagt er, du kannst
die guten Leute mitzunehmen.
Du kannst ja sogar einen Dieter mitbringen, ne? Der fährt für dich, ne? Und du machst nur die Unterschrift, ne? Aber ich sage, nee, kommt für mich kein Millimeter in die Tüte, ne? Also ich bin Milon und bleibe Milon, ja.
Ja, also ich möchte es auch nicht falsch verstanden wissen. Ich finde, wohin zu wechseln, ist völlig legitim.
Absolut.
Ich bin da total entspannt. Also Leute, die mit mir schon gearbeitet haben, wissen das, wenn jemand eine Firma verlassen will. Ich sehe das ein bisschen wie Privatleben. Wenn jemand in einer Beziehung nicht mehr sein will oder so, hat man immer das Recht zu gehen. Das verurteile ich gar nicht. Ich glaube aber, dass viele das manchmal zu früh machen, wenn es ein bisschen unbequem wird.
Ja.
Weil wenn du dann halt mit durchgehst und auch die Loyalität, die dann untereinander entsteht und so. Du profitierst dann, wenn es wieder gut läuft. Ich habe das auch, glaube ich, vor kurzem mal in einem Vertriebsmeeting gesagt, da warst du nicht dabei, wo ich gesagt habe, so Leute, alle, die jetzt noch da sind, jetzt ernten wir wieder, das ist schon ein bisschen her, weil waren jetzt ja schwierige Jahre mit Corona und all diesem Kram. Klar. Und die Wettbewerbssituation, ja auch alles fordernd, aber Wir haben da durchgezogen, wir haben uns weiterentwickelt und die Leute, die Stange gehalten haben, als Beispiel jetzt ein David, ne, der jetzt ein brutaler Verkäufer geworden ist über die letzten Jahre und mittlerweile eine Performance macht, Umsätze macht, da hätte der früher nur von geträumt. Aber er ist halt da geblieben, er ist durch das Tal der Tränen mit durch, ne, hat durchgezogen, hat mitgezogen und jetzt erntet er halt. Ne? Und ich glaube, das ist auch so ein Hinweis. Das ist ja so in der Businesswelt oft so, ja, du musst dann oft wechseln und dann Positionen und am besten noch ein paar Titel und so. Das kann sicher ein Weg sein.
Mit Sicherheit, klar.
Aber sehr beharrlich in einer Firma treu zu sein und dann einen guten Job zu machen, gerade im Vertrieb, wo du ja, was Verdienst angeht, eh keine Deckelung in dem Sinn hast, sondern wirklich, wenn du einen geilen Job machst, auch geil verdienen kannst, ist das auch ein guter, gangbarer Weg, glaube ich.
Absolut.
Und also, du bist der Beweis wieder mal dafür. Mit vielen anderen.
Ah, das ja. Und jeder muss auch seinen eigenen Weg gehen. Ne? Wenn ich so zurückblicke, ne, was ich alles in meinem Leben gemacht habe, ne, von Tennisschule, ne, Vertrieb, Sportartikel, Branche, ne, und dann in mir eigentlich eine fremde Branche, ne, und das war das Beständigste, ne, also über die längste Zeit, ist ja witzig irgendwo. Und aber war trotzdem super erfolgreich, weil ich habe auch vieles mitgenommen von meinen früheren Zeiten. Ne? Also du lernst Menschen einzuschätzen auf dem Tennisplatz. Leichter und einfacher geht's nicht, weil da kommt der wahre Charakter durch, ja, klar.
Und wenn sie sich ärgern.
Wenn sie sich ärgern und machen und tun. Ne? Und also auch gerade im Unterricht lachst dich kaputt. Ne? Also witzigste war immer, wenn ein Ehepaar zusammen Trainerstunden hatte. Ne? Und katastrophal war es, wenn natürlich die Frau ein paar Bälle mehr getroffen hat als er. Ne? Dann war natürlich ganz furchtbar. Aber da hast du einfach viel mitgenommen und da lernst du so eine emotionale Intelligenz. Und das ist mir alles später im Vertriebsleben sehr, sehr zugute gekommen. Das heißt, okay, ich konnte relativ schnell jemand einschätzen. Ne? Was möchte er von mir? Ne? Was kann ich ihm bieten? Und das war mein Erfolgsweg. Ja,
ja, geil. Ja. Ja, Martin, war auf jeden Fall, würde ich sagen, eine sehr erfolgreiche Reise.
Absolut.
Die jetzt so langsam endet hier.
Genau.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir nochmal den Podcast gemacht haben, dass wir die Idee hatten, mal dir da eine Plattform zu geben, weil ich finde das einfach schön und schon immer so. Ich meine, das ist das Älteste der Menschheit, dass man die Älteren fragt, die schon mehr Lebenserfahrung haben und deshalb immer wieder geil, wenn man so Stories dann hört und kannst du bis heute halt was draus lernen, weil viele Dinge wiederholen sich ja auch.
Absolut.
Oder sind ähnlich oder auch gerade die schwierigen Zeiten, die kommen halt immer wieder auf ähnliche Art und Weise. Und dann kann man schon, finde ich, viel lernen, wenn man mal hinschaut, wie haben es denn andere schon gemeistert, ja.
Ja, absolut.
Martin, vielen Dank.
Vielen Dank
für die vielen Jahre. Vielen Dank für die letzten 5, 6 Jahre.
Gerne.
Wo du nochmal mit dabei warst und vielen Dank, dass du heute da warst.
Sehr gerne.
Mach's gut, Martin.
Ciao. Ebenso. Ciao.